So, bevor ich in die Predigt starte, mache ich folgenden Vorschlag. Und zwar, es ist jetzt sehr kalt draußen und ich schlage vor, dass wir die Türen zumachen und die Lüftung anschmeißen, weil die bringt uns ja auch in Zeiten von Corona einfach Lufterfrischung. Ich denke mal, für die, die hier sitzen, ist es sonst zu kalt. Vielleicht könnte einer nochmal hier im Saal die Tür zu... Wow, das war jetzt unheimlich, aber gut. Ich freue mich total, hier zu stehen und predigen zu dürfen heute Morgen und mit euch ein Thema teilen zu können, was mich persönlich einfach sehr beschäftigt in den letzten Jahren. Wenn man predigt, ist es ja nichts anderes, als wenn man einfach erzählt von den Dingen, die Gott gerade einfach zu einem spricht und wo man einfach selber wächst und Dinge erkennt und wachsen darf. Und das Thema heute, ich muss mich noch kurz vorstellen, genau. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Rebecca, ich bin seit 11 Jahren hier in der Gemeinde und bin für den Bereich Gottesdienste zuständig, darf hier Musik machen, darf moderieren und darf heute auch predigen. So, genau, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich predige heute über das Thema grundsätzlich versöhnt. Grundsätzlich versöhnt. Ich habe im Juli gepredigt über das Thema grundsätzlich dankbar und ich werde im Dezember predigen über das Thema grundsätzlich befreit. Also ich habe einfach Spaß an Themen, die grundsätzlich sind. Ihr merkt es schon, das sind Themen, die sind einfach unheimlich wirkungskräftig für unser Leben. Das sind prinzipielle Themen, die strahlen in unser Leben hinein und haben einfach ganz große Auswirkungen. Und die Leitfragen, denen ich heute nachgehen möchte, sind vor allem 3 Stück. Zum einen ist die Frage, warum ist eigentlich das Thema Versöhnung so wichtig? Wo ist denn da die Begründung? Die zweite Frage ist, welche inneren und äußeren Schritte sind denn sinnvoll und zielführend? Und das dritte ist die Frage, warum ist es eigentlich so essentiell wichtig, mit sich selbst versöhnt zu sein? Und den Fragen wollen wir ein bisschen nachspüren. Und das Ziel ist einfach, dass wir heute die Bedeutung der Versöhnung für uns selber wieder neu entdecken, wiederentdecken oder erstmalig entdecken vielleicht auch. Und dass wir einfach innerlich wachsen. Ja, und dass unsere Beziehung zu Gott wächst, unsere Beziehung zueinander, unsere Beziehung zu uns selber. Und Heiliger Geist, jetzt bitte ich dich, dass du hilfst, dass wir heute Morgen dieses Thema verstehen, so wie du es gemeint hast. Vater im Himmel, ich bete, dass du mir die Gnade gibst, Dinge zu sagen, die dir wichtig sind und alles Unwichtige wegzulassen. Ich bete, dass alle, die zuhören heute Morgen, einfach Ohren haben, die tatsächlich das hören, was du für sie persönlich heute Morgen vorbereitet hast. Das können ganz unterschiedliche Dinge und Punkte sein, aber dass du uns einfach unseren Geist aufschließt für die Sachen, die für unser Leben Relevanz haben. Amen. Ich starte mit einer Geschichte. Und zwar, die heißt die Geschichte mit dem Hammer. Die ist geschrieben von einem Mann, kluger Mann, Paul Watzlawick, vielleicht kennt ihr den Namen, das ist ein ganz berühmter österreichischer Kommunikationswissenschaftler, Philosoph und Psychotherapeut. Und er schrieb folgende Geschichte. Ich lese dir euch vor. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile auch nur vorgeschützt. Und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen, bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht's mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. So, genau. Kann man ein bisschen schmunzeln und denken, es ist ja irgendwie absurd. bisschen drüber nachgedacht, ist es vielleicht gar nicht mehr so absurd. Wir merken, dass Konflikte und Streit und Kommunikationsschieflagen in der Regel erstmal in uns anfangen tatsächlich. Nämlich die fangen in dem an, wie du Dinge interpretierst, welche Bedeutung du Dingen zuschreibst, welche Bedeutung du dieses Verhalten von dem Nachbarn hast, der hat flüchtig gegrüßt und zu sagen, der hat was gegen mich. Das ist ein unmöglicher Mensch. Und aus dieser Interpretation folgt dieses Verhalten. Die Deutungshoheit liegt in uns und je nachdem, wie wir es deuten, reagieren wir. Wir glauben manchmal als Menschen, wir sind sehr logisch und sehr vernunftbegabt. Leute, seid ihr nett? Sind wir nicht. Wir sind viel weniger vernunftbegabt, als wir manchmal glauben. Wir sehen eine Situation und dann interpretieren wir die. Wir nehmen einen Menschen wahr und wir interpretieren dem sein Verhalten und dann reagieren wir. Und manchmal höchst irrational, wie in diesem Beispiel. Und genauso wie dieses Negative, also die Streit und Konflikte in uns anfangen, genauso kannst du ja auch jetzt die Lösung für dieses Problem erstmal in dir selber suchen. Nämlich Versöhnung fängt in uns an. Und Versöhnung hat aus meiner Wahrnehmung und so wie ich auch die Bibel verstehe, drei Dimensionen. Und ihr wundert euch bestimmt schon, warum hier so Metall rumliegt. Und es hat eine Bedeutung und die zeige ich euch jetzt. Ich möchte euch das ein bisschen bildlich veranschaulichen, die drei Dimensionen der Versöhnung. Es ist nämlich total wichtig, dass wir bei Versöhnung nicht nur einen Blickwinkel einnehmen, sondern das sehr komplex und ganzheitlich sehen. Im Übrigen, ihr werdet gleich sehen, ich fange mal an, das aufzubauen. Ihr seht es jetzt nicht, das ist aber sehr gute Qualität. Und von wem ist es gebaut? Von Marco, genau. Extra gebaut, er hat eine Stunde Lebenszeit investiert und es ist ganz wunderbar. Drei Dimensionen der Versöhnung. Die erste Dimension der Versöhnung ist hier diese vertikale Achse, die ihr seht, von oben nach unten, von unten nach oben. Und das ist die Dimension 1, die Versöhnung mit Gott. Ja? Und ihr merkt jetzt gleich, wenn ich das zusammensetze, dass da ein Symbol entsteht. Ihr wisst bestimmt schon welches, weil ich ganz dezenten Hinweis auf der Folie schon gegeben habe. Die erste Dimension ist die Versöhnung mit Gott. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Gucke ich, ob ich das hier feinmotorisch auch hinkriege. Yes. Die zweite Dimension ist die Versöhnung mit mir selber. Ja? Und die dritte Dimension ist die Versöhnung. Das meinte das Lied, gut, dass wir einander haben, gell? An der Stelle sehr gut, vielen Dank. Und die dritte Dimension ist die Versöhnung auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und wenn ihr das jetzt anguckt, dann seht ihr ganz klar, es ist ein Kreuz. Und das Kreuz ist das Symbol schlechthin für Versöhnung. Das ist das beste Symbol, was wir haben können. Und diese Dreiteilung und diese drei Dimensionen, die sind unheimlich aussagekräftig. Weil das, was ich häufig erlebe oder wahrnehme, ist, dass wir manchmal einen Teil weglassen der Versöhnung. Oder dass wir uns nur auf einen Teil konzentrieren. Beispielsweise kannst du anfangen und kannst sagen, ja, es geht ja hier um die zwischenmenschlichen Beziehungen, ja, um diesen Teil, Dimension 3. Und dann musst du dich unheimlich abarbeiten, dass du deine Beziehungen klärst. Das ist unheimlich anstrengend. Das funktioniert auch oft nicht aus eigener Kraft, weil du den anderen einfach nicht leiden kannst und du kannst es nicht ändern. Und dann verfällst du, ich beschreib's mal, in eine operative Hektik bei geistlicher Windstille. Und das ist nicht gut. Das ist Aktionismus. Wenn du jetzt aber sagst, und das machen auch manche Menschen, die sagen, hier, Beziehung zu Gott, das ist das Wichtige. Und wenn ich das habe, ist alles gut. Und du gehst nicht weiter. Und es hat keine Auswirkungen auf deine Persönlichkeit und auch nicht auf deine Beziehungen. Funktioniert nicht. Das ist völlig halblebig. Es ist aber auch nicht gut, wenn du sagst, ich konzentriere mich jetzt nur auf mich selber. Ja, dann betreibst du irgendwann Nabelpflege und drehst dich um dein eigenes Leben, lässt Gott außen vor, lässt die anderen außen vor. Also wichtig, und das ist so der erste gedankliche Anker für euch, Versöhnung besteht aus drei Dimensionen. Beziehung zu Gott, Beziehung zu mir und Beziehung zu anderen. Wir gucken jetzt mal in diese Dimension hinein. Was ist damit eigentlich gemeint? Dimension 1, der Siegfried hat es eben schon vorgelesen, diesen Text aus 2. Korinther 5, Vers 20. Da fordert Gott uns ja auf, oder Paulus in als Sprachrohr Gottes quasi, und sagt, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und ich habe mich oft gefragt, auch gerade als Jugendliche, warum um Himmels Willen soll ich mich mit Gott versöhnen? Ich habe dem nie was getan. Ich habe mich nie mit dem gestritten. Ich habe eigentlich immer versucht, alles richtig zu machen. Warum muss ich mich mit Gott versöhnen? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Das ist ja so eine, manchmal so eine Floskel. Was steht denn da dahinter? Und da habe ich jetzt mal eine steile These aufgestellt, was so diese Logik einfach ist hinter dieser Versöhnung mit Gott. Weil dein originärer, dein ursprünglicher Daseinszweck die Beziehung mit Gott ist. Nochmal, weil dein originärer Daseinszweck die Beziehung mit Gott ist. Oh, ist jetzt erschütternd, gell, vielleicht. Ich möchte es ein bisschen erklären aus der Bibel. Eigentlich müssten wir jetzt die Bibel lesen von 1. Mose bis Offenbarung und dann würde man das richtig gut verstehen. Die Zeit haben wir aber nicht heute Morgen. So, deshalb möchte ich euch das ganz kurz erklären. Am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen. Als was hat er ihn geschaffen? Als sein Ebenbild. Er hat ihn geschaffen als sein Beziehungsgegenüber. Er hat dem Menschen ein Bewusstsein gegeben. Er hat dem Menschen kognitive Fähigkeiten gegeben, die weit über die der Tiere hinausgehen. Hoffentlich. Einzelfall weiß man es. Also normal bist du schlauer als dein Hund, wenn es gut läuft. Und diese Besonderheit des Menschen bedingt eben diese Beziehung zu Gott. Und dann ist das passiert, was ihr alle kennt, dieser Sündenfall. Das heißt, die Menschen haben gesagt, hier, wir wissen es besser, wir essen von der Frucht und Gott weiß es nicht richtig, was für uns gut ist. Und die Beziehung ist zerbrochen. Das ist ja eigentlich das Originäre im Sündenfall, die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist zerbrochen. Und jetzt kannst du dir vielleicht wieder die Frage stellen und sagen, ja, was habe ich damit zu tun? Ich hätte diese dumme Frucht nie genommen. Wäre da ein Schnitzel im Baum gehangen, hätte ich es vielleicht genommen. Aber hey, die Frucht hätte mich nicht gereizt. Warum muss ich mich mit Gott versöhnen? Und ich möchte das einfach erklären an einem Vergleich. Dieser Sündenfall, dieser Bruch der Beziehung, der dauert bis heute an. Die Nachwirkungen dieses Bruchs dauern bis heute an. Wir sehen das zum einen in dieser Welt, in der wir leben. Ihr könnt in die Menschheitsgeschichte schauen, diese ist voll von Not, von Krankheit, von Streit, von Krieg, von Übervorteilen des anderen, von Schicksalsschlägen, von Tod und so weiter. Wir sehen es um uns herum. Ja, wir leben nicht im Paradies. Also, vielleicht hast du so dein eigenes kleines Paradies geschaffen, wenn du aber in die Welt schaust, wir leben nicht mehr im Paradies. Und das andere ist, was uns persönlich betrifft, ist diese Nachwirkung dieses Beziehungsbruchs. Das ist wie, es gibt Umweltgifte, es gibt physikalische oder chemische Stoffe. Wenn du dich denen aussetzt, dann können die sogar dein Erbgut verändern, zum Beispiel radioaktive Strahlung. Und dann ist es so, dass sogar die Nachkommen dieser Person, die diesem Gift ausgesetzt waren, diese Schäden davon tragen. Heißt, also der Vergleich hinkt, das weiß ich, aber es ist nur so ein Versuch, das zu veranschaulichen, heißt, die Nachkommen sind betroffen, sie konnten aber eigentlich gar nichts dafür. Und genauso im Prinzip ist es mit uns, wir sind davon betroffen und unsere DNA, sage ich mal, ist beschädigt, ja? Und jetzt ist einfach das Großartige in der Bibel, im Neuen Testament, dass wir die Möglichkeit haben, und davon spricht Paulus, dass wir wieder in Beziehung zu Gott kommen, und zwar durch Jesus. Weil Jesus gleicht diesen Bruch aus. Das Wort Versöhnung kommt vom Wort Versühnung, versühnen. Ja? Und Sühne ist eine Handlung, die Sünde ausgleichen soll. Und dann gehen wir weiter zu der zweiten Dimension. Das ist dann eben der logische Schritt. Und zwar schreibt ja Paulus dann hier, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und er gebraucht ja hier gerade den Begriff Schöpfung, also genau das, was so gerade die Chronologie der Ereignisse war. Dass es bei der Schöpfung und kurz nach der Schöpfung anfing. Das heißt, wenn wir jetzt uns entscheiden, dieses Versöhnungsangebot von Gott anzunehmen, dann passiert, dann entsteht oder dann startet vielmehr ein Prozess der Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott und der Wiederherstellung unserer eigentlichen DNA, die Gott für uns ursprünglich gewollt hat, unserer Identität, die wir in Gottes Augen haben. Und es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Das kann kein anderer für dich übernehmen. Aber das Angebot steht für jeden. Und dann ist die Logik, durch Christus bin ich rein und geheiligt und deshalb kann ich auch mit mir selbst im Reinen sein. Nochmal, durch Christus bin ich rein und geheiligt und deshalb kann ich auch mit mir selbst im Reinen sein. Ich finde das Wort mit sich im Reinen sein irgendwie schön. Das drückt so alles aus. Das ist einfach irgendwie ultimativ gut, finde ich. Und eben dieser genannte Prozess der Wiederherstellung durch das, dass du die Beziehung wieder eingehst mit Gott, lässt du zu, dass Gottes Geist dich verändern darf. Dieser Prozess wird in der Bibel Heiligung genannt. In der Regel ist das ein lebenslanger Prozess. Siegfried, du bist jetzt doppelt so alt wie ich. Bist du noch in dem Prozess oder bist du fertig mit 80 bald? Nee, also Siegfried wird 80 demnächst, er ist noch nicht fertig. Ich bin 40, bin noch lang nicht fertig. Also das ist ein lebenslanger Prozess. Und was da passiert, sind vor allem zwei Dinge. Und das eine ist, dass sich dein eigener Blick auf dein Leben verändert. Dein eigener Blick auf dich, auf deine Person und dein Leben verändert sich. Du kannst dich selber mit Gottes Augen sehen. Ja, und wie sieht Gott dich denn, wenn du mit ihm wieder in Beziehung bist? Gott sieht dich als vollkommen gerecht gemacht. Vollkommen gerecht gemacht. Leute, es gibt kein besseres Prädikatsurteil als vollkommen gerecht gemacht. Ganz ehrlich, gibt es nicht. Das ist das Ultimative, was wir erreichen können oder was Gott uns schenkt in dem Moment. Und wenn du das selber auf diesen Blick auf dein Leben entwickeln kannst, dann kannst du Frieden schließen mit dir selber. Das ist vielleicht eine eigenartige Vorstellung, weil du sagst, ich bin doch gar nicht mit mir selber im Krieg. Ich sag mal so, das Leben schlägt uns allen irgendwo Wunden. Wir haben alle an Stellen Wunden davon getragen. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann ganz früh in unserer Biografie passiert sein. Es gibt Kinder, die haben schon immense Wunden zu tragen. Ich glaube, euch allen fallen Dinge ein, wo ihr wisst oder wo ihr spürt, es ist ja auch wirklich auch eine Emotion und was auf Tiefgehendes, da ist einfach ein Leid in eurem Leben. Da ist etwas, was nicht vollkommen ist, was nicht gut ist, was euch beschäftigt. Das kann sein, dass ihr im Argen liegt mit eurer körperlichen Ausstattung. Dass ihr sagt, Mann, ich bin so klein gewachsen. Ja, und man weiß doch, dass große Menschen statistisch mehr Erfolg haben als kleine. Gott, warum hast du mich so klein gemacht? Oder ich zum Beispiel bin total kurzsichtig, ohne Kontaktlinsen. Ich würde nur fleischfarbene Schatten sehen. Ja? So, ich habe eben entdeckt, dass ich ein Loch in meiner Bluse habe. Ja. Das sind aber vielleicht ganz tiefgehende Dinge auch. Und ich möchte euch einfach da ein persönliches Beispiel von mir geben, eigentlich von uns beiden, wo ich das erlebt habe, was es Befreiendes ist, wenn wir uns versöhnen mit unserem eigenen Leben. Bei uns war das Thema, und viele wissen das auch, vor ein paar Jahren dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch. Und es ist ja kein Thema, ach, was so ist, kaufe ich mir ein Meerschweinchen oder nicht, sondern es ist ein Thema, was dich existenziell beschäftigt. Und oft ist es ja bei Lebensträumen so, dass du erst merkst, dass es ein Lebenstraum ist, wenn es sich nicht erfüllt. Gell? Und dann merkst du, oh, da ist eine Wunde, da fängt was an, weh zu tun. Und das ist ein Prozess gewesen von mehreren Jahren und der war sehr schmerzhaft. Zu sehen, das wird wahrscheinlich nicht sein. Dieser Lebenstraum wird sich nicht erfüllen. Und jetzt könnte man ja sagen, ah, da muss man dafür beten. Und da muss man alles in Bewegung setzen, dass es geht. Es gibt ja medizinisch mittlerweile so viele Möglichkeiten. Und wir haben das so gut erlebt und so klar erlebt von Gott, dass er uns, ich sage jetzt an der Stelle, wirklich auch bewahrt hat, einen Weg zu gehen, der, ich kriege das mit, auch bei anderen unheimlich schmerzhaft und schlimm ist und oft nicht zum Erfolg führt. Und wisst ihr, ich hatte ja auch zwei Operationen, weil ich eine chronische Krankheit habe, die das verhindert, ja, Kinder zu bekommen. Und als ich im Krankenhaus in Siegen war, an einem Nachmittag und wirklich richtig unten war, also es tat alles weh, ich dachte, es ist echt alles Kacke und Gott verwehrt dir das und dein Leben so und du wirst nie mehr glücklich werden, genau. Das war mein Gedanke, du wirst nie mehr glücklich werden, diese Wunde wird ewig schmerzen und wehtun. Und ich habe selten die Stimme des Heiligen Geistes so klar erlebt, dass er sagte, Rebekka, hör doch mal her, du bist doch vollkommen gerecht gemacht in meinen Augen. Es fehlt nichts bei dir. Und ich erwarte nicht von dir, dass du diesen Lebenstraum auf irgendwie eine Art und Weise jetzt erkämpfst oder dich daran zugrunde arbeitest. Und das war so befreiend für mich und es war so befreiend für uns. Und wisst ihr, das ist kein Prozess von einem Tag. Bei uns, bei mir, war das ein Prozess von ungefähr 5-6 Jahren. Aber es ist so befreiend. Und diese Wunde, die ist verheilt, die ist immer noch da. Manchmal tut die weh. Manchmal tut die wirklich tatsächlich weh. Aber die definiert nicht mehr mein Leben. Die definiert nicht unser Leben. Und das ist der Punkt, und da möchte ich euch total ermutigen, dass ihr euch den Dingen stellt, wo ihr merkt, da ist in meinem Leben eine Wunde, die ist nicht geheilt, die ist nicht versöhnt, da lebe ich mit mir selber im Streit. Geht es an. Es lohnt sich total. Und es sind vielleicht manchmal Themen, die sind so hart und schwer, dass du das nicht selber schaffst. Und dann rate ich euch, dann sucht euch jemand, dem ihr vertraut. Dann sucht euch einen Seelsorger, dann sucht euch einen Therapeuten von mir aus, der euch hilft, der euch begleitet. Aber nehmt diesen Dingen die Macht, euer Leben zu definieren. Versöhnt euch mit diesen Dingen. Ja, und es gibt viel schlimmere Sachen als ich jetzt, mein Beispiel. Ja, es gibt viel schlimmere Dinge in Biografien und es ist eine Herausforderung, aber da liegt so viel Heilung und so viel Befreiung und so viel Wirkkraft für unser Leben, wenn wir uns dem stellen. Und da möchte ich euch einfach ganz, ganz stark zu ermutigen. Genau. Wenn wir jetzt weitergehen, die Dimension Nummer 3, ist es eigentlich nur noch die logische Konsequenz von den ersten beiden? Dimension Nummer 3, die schien mir oft total unerreichbar. Es gab so viele Menschen in meinem Leben, die mich wahnsinnig geärgert haben, die ich unmöglich fand, wo ich dachte, niemals. Und dann ist es nicht meine Entscheidung, meine Entschlusskraft oder auch meine Frömmigkeit, die mich verändert, sondern es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du in der Beziehung zu Gott lebst, wenn du zulässt, dass der Heilige Geist dich verändert, dann wird er das schaffen, dass sich auch in dir Versöhnung ausbreitet in Bezug auf deine Beziehungen. Den Paulus in Römer schreibt, der ja echt unheimlich anspruchsvoll ist, dann ist der gar nicht mehr so fürchterlich. Paulus schreibt hier, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das finde ich total klasse, den Satz. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Was übrigens auch toll ist, Paulus ist Realist, ja? Der hat ja viel mit Menschen zu tun gehabt, auch viel Streit geschlichtet. Und er sagt, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, heißt, es gibt auch Grenzen. Heißt, du hast nicht in der Hand, wie der andere reagiert. Aber heißt, das, was du tun kannst, das tu konsequent. Und die Logik in dieser Dimension Nummer 3 ist, weil ich Vergebung empfangen habe, kann auch ich Vergebung weitergeben. Weil ich Vergebung empfangen habe, kann auch ich Vergebung weitergeben. Ich bin in der Beziehung zu Gott Ich lebe aus meiner neuen Identität in Jesus und dann lasse ich die verändernde Kraft des Geistes zu. Und dann fängt was an zu arbeiten. Und mal ganz ehrlich, wenn in der Bibel die Früchte des Geistes in Galater beschrieben werden, die da sind: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, dann ist da was dran. Andersrum, wenn du in dir vor allem oder in deinem Leben andere Früchte entdeckst, Bitterkeit, Zorn, nicht vergeben können, Hartherzigkeit, Ignoranz, Respektlosigkeit und so weiter, dann darfst du dich wirklich fragen, ist es der Heilige Geist, der in mir wirkt, oder was ganz anderes? Und das ist herausfordernd, ist mir völlig bewusst, aber wir sollten das sehr ernst nehmen. Siegfried hat es auch schon betont, es gibt an ganz vielen Stellen der Bibel diesen Zusammenhang. Gott macht dir das Versöhnungsangebot, grandios, allumfassend. Und du hast nicht das Recht, diese Versöhnung quasi für dich zu behalten, wie mein Schatz, ja, nur für mich. Nein, die ist dafür da, dass die in deine Beziehungen hineinwirkt. Und witzigerweise, so habe ich das erlebt, verändert sich dein Blick auf andere Menschen. Du kannst Menschen plötzlich mit einem liebevollen Blick, einem vergebenden Blick, einem wohlwollenden Blick sehen. Das ist unfassbar. Und was damit ja nicht gemeint ist, ist auch dieses Miteinander in Frieden leben, zu sagen, um jeden Preis müssen wir einer Meinung sein. Das dürft ihr nicht falsch verstehen. Paulus hat sich mega gestritten inhaltlich mit den Leuten. Ah, der war messerscharf hier im Argumentieren. Jesus hat messerscharf argumentiert. Aber es ist die Frage, wie zum Beispiel trägst du einen Streit aus? Wie trägst du eine Meinungsverschiedenheit aus? Ist das Ziel, den anderen zu vernichten und seiner Person klein zu machen? Oder geht es darum zu sagen, hier, ich habe diese Meinung und ich erkläre dir das jetzt, warum ich das jetzt so wahrnehme oder so meine. Leute, ich bin in der Kommunalpolitik, wenn wir nicht Meinung über Meinung streiten würden, das wäre langweilig, das wäre fürchterlich. Also von daher nicht falsch verstehen, aber es geht darum, eine innere Haltung des Wohlwollens und der Versöhnungsbereitschaft zu haben in unseren Beziehungen. Ja, das ist der Grundsatz. So, und wenn wir jetzt nochmal an den Anfang gehen und die Geschichte mit dem Hammer uns nochmal vor Augen führen, ihr könnt euch erinnern, also da war der Mann, der hatte Nagel, aber kein Hammer und so weiter. Und wir diese Geschichte jetzt mal so aus einer versöhnten Perspektive angucken, wie wäre das dann abgelaufen? Also, ich würde jetzt einfach mal die Behauptung aufstellen, unser Mann, der den Hammer gebraucht hat, der wäre einfach hingegangen, der hätte wahrscheinlich an der Stelle seines Gedankenkarussells schon gestoppt, wo er sagt, naja, der Nachbar hat mich nicht gut gegrüßt oder nur flüchtig gegrüßt. Naja, er war in Eile. Oder er hat den Kopf voller anderer Themen, so wie es uns halt oft geht. Das macht mir aber gar nichts. Wieso? Genau. Er hätte sich davon nicht beeindrucken lassen. Er hätte da nichts Negatives hineininterpretiert und er wäre in der Lage gewesen, hinzugehen, zu klingeln, hätte freundlich gesagt, Herr Nachbar, ich bräuchte mal einen Hammer. Und dann hätte der Nachbar wahrscheinlich gesagt, ah ja, klar, schön, ich habe einen Leich. Dann wäre vielleicht ein gutes Gespräch in Gang gekommen, es wäre vielleicht Vertrauen entstanden, es wäre eine gute nachbarschaftliche Beziehung entstanden, die sogar Strahlkraft gehabt hätte in die Umgebung hinein, weil das hat ja immer auch Strahlkraft und es wirkt in unsere Umgebung hinein, was wir tun und wie wir unsere Beziehung leben. Es wäre einfach Segen entstanden. Also wir können, wenn wir uns in dem Thema Versöhnung bewegen und weiterentwickeln, ganz, ganz viel Tolles erleben. Und es ist sehr, sehr weitwirkend. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr da Erfahrungen macht und dass ihr für euch persönlich an Stellen, egal welche Dimension es jetzt vor allem betrifft, ja, vielleicht geht es darum nochmal, meine Beziehung zu Gott, ist mir das wirklich ins Herz gefallen? Ist mir auch klar, was das heißt? Habe ich das angenommen? Oder auch meine Beziehung zu mir selber? Gibt es da Dinge zu heilen und zu klären, zu versöhnen? Oder geht es vor allem gerade bei mir um eine zwischenmenschliche Sache, wo ich nicht im Frieden lebe? Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du jetzt die Dinge, die du wichtig gemacht hast, dass du die als wirklichen Anker setzt in uns und dass du uns jetzt im positiven Sinne zu diesen Punkten verfolgst in den nächsten Stunden und Tagen und Wochen und dass dadurch wirklich in unserem Leben Veränderung geschieht. Ich bete, dass du uns den Mut, die Entschlusskraft und einfach auch die Möglichkeiten schenkst, diese Dinge proaktiv anzugehen. Und dass wir erleben dürfen, dass durch die Umsetzung dieses Themas wir wachsen persönlich, geistlich, emotional und auch in unseren Beziehungen. Und so vertraue ich dir das jetzt an und wir versiegeln jetzt einfach das, was du zu den einzelnen Menschen gesprochen hast, versiegeln wir in deinem guten Namen, Jesus. Amen. Amen. Musiker können gern schon auf die Bühne kommen. Wir feiern noch das Abendmahl zusammen und wir wollen auch noch eine Zeit der Anbetung haben. Das ist ja unheimlich logischer Übergang jetzt zum Abendmahl. Das Thema Versöhnung ist ja das Grundthema des Abendmahls. Und ich lade euch ein, dass ihr die Zeit für euch ganz individuell nochmal nutzt. Wir halten uns ja mit dem Singen gerade ein bisschen zurück, weil wir Landkreis ist auf Stufe Gelb und Corona und ihr wisst Bescheid. Ihr könnt gern leise mitsingen, mitsummen, den Text vor allem im Herz mitbeten. Aber ich lade euch auch ein, dass wenn jetzt Themen in euch aufgestanden sind, Dinge, wo ihr gerade merkt, da ist jetzt was Gott, da will Gott was von mir, ja? Dann betet da nochmal drüber, dann sprecht mit Gott nochmal drüber, ja? Dann schiebt es nicht auf die Seite, sondern seht es als was, wo Gott gerade jetzt was initiieren will in dir. Und ich möchte zum Abendmahl, ach so genau, ihr habt alle die Gläschen und das Brot stehen, für die Einzelstühle steht es hier auf den Fensterbänken und ihr könnt es dann einfach am Platz gleich feiern und ich möchte uns noch ein paar Verse lesen aus Hebräer 10, wo Paulus genau das beschreibt, worum es hier eigentlich geht. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist, einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten.